Sie wissen vielleicht auch, dass die Freien Evangelischen Gemeinden sich seit 2-3 Jahren mit der Thematik auseinandersetzen, wirkungsvoll, also wirkungsvoll beten, wirkungsvoll leben und auch wirkungsvoll reden. Es geht uns wirklich darum, wie können wir persönlich, einzeln, aber auch als Gemeinde wirkungsvoll werden. Ich hatte die grosse Ehre gehabt, dass ich in dieser Spurgruppe drin sein durfte. Das ist natürlich ein Thema, das mich gerade als Verkündigungsevangelist immer wieder sehr, sehr beschäftigt. Wie wird unser Leben wirkungsvoll? Und ich möchte Ihnen heute einfach etwas von dieser Fülle, die da ja drin steckt, weitergeben. Das Thema lautet nämlich Gottes Möglichkeiten neu entdecken. Es ist ja interessant, wenn man weltweit anschaut, die missionarische Situation, dann erleben wir im Moment etwas, was in der Kirchengeschichte in dem Mass wahrscheinlich noch kaum gegeben hat, außer vielleicht gerade in der Apostelgeschichte. An vielen Orten auf dieser Welt kommen Tausende, wirklich Tausende und Abertausende von Menschen zum Glauben an Jesus. An vielen Orten werden Gemeinden gegründet und die Gemeinden wachsen wie Pilze aus dem Boden raus. Im Grunde genommen gibt es 2 Gebiete, die relativ schwierig sind. Das eine Gebiet, das ist Westeuropa, übrigens auch Amerika. Amerika ist schwer am Abgehen. Und das andere Gebiet ist zu einem grossen Teil nach wie vor die islamische Welt. Da scheint es wirklich knochenhart zu sein. Und darum das Thema heute Morgen, Gottes Möglichkeiten neu entdecken. Und ich lese Ihnen aus dem Matthäusevangelium Kapitel 19, der Satz 26. Es ist eine Aussage, die Jesus gemacht hat. Er sagt nämlich, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Sie wissen vielleicht, in welchem Zusammenhang Jesus das gesagt hat. Ein reicher Mann ist zu ihm gekommen, hat gefragt, was muss ich gut tun, damit ich ewiges Leben überkomme? Und Jesus hat geantwortet, hat gesagt, halt Gebot. Und dann sagt der junge Mann, das habe ich schon immer gehalten, seit ich klein bin. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das könnte sagen. Also ich habe Gebot von Gott immer und 100%ig gehalten. Interessant ist, Jesus diskutiert nicht lang mit ihm, sondern er fährt weiter und sagt, wenn du vollkommen sein willst, dann verkauf alles, was du hast, gib es den Armen und komm, folg mir nach. Und das ist dann für den jungen Mann einfach zu viel gewesen. Er hat sich traurig abgewendet, ist von Jesus weggelaufen. Und dann hat sich Jesus zu seinen Jüngern gedreht und hat gesagt, wie schwer ist es doch, dass ein reicher Mensch ins Reich Gottes kommt. Und dann folgt der nette Vergleich, über den haben Sie sicher auch schon mal geschmunzelt. Er hat nämlich gesagt, es ist leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr durchgeht, als dass ein reicher Mensch ins Reich Gottes kommt. Ja, wenn Sie jetzt anfangen zu schmunzeln, haben Sie es gesehen, haben Sie es verstanden. Das ist also da ein Kamel, das da durchs Nadelöhr durchgehen wollte. Mit anderen Worten sagt Jesus, es ist absolut unmöglich. Es ist einfach unmöglich. Und entsprechend sind die Jünger dann auch entsetzt. Sie fragen, wer kann dann noch gerettet werden? Und in dieser Situation macht Jesus die Zusage, er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und damit komme ich zu meinem ersten Punkt. Wir sehen oft, mindestens in der Schweiz, in Europa, oft Unmöglichkeiten. Ich komme in viele Gemeinden rein, wo ich spüre, dass sie, was missionarische Arbeit betrifft, dass wir Menschen in der Schweiz erreichen können, dass die Leute recht entmutigt sind. Dass sie wenig Erwartungen haben, dass sie kaum erwarten, dass da wirklich im grösseren Mass etwas passieren könnte. Ich erinnere mich, es war eine Vorbereitung für eine grosse Veranstaltung. Wir haben miteinander gebetet. Dann kommt eine Frau so Mitte 40 auf mich zu und dann sagt sie, Beat, ich muss dir ganz offen sagen, ich bin nicht motiviert auf den Einsatz, der da geplant ist. Boah, Sie können sich vorstellen, das ist nicht gerade eine Ermutigung für einen zukünftigen Referent. Und dann ist die Erklärung gekommen, da hat sie gesagt, weißt du, wir haben vor 2 Jahren schon mal etwas Ähnliches gemacht. Ich bin damals extrem motiviert gewesen. Ich habe gebetet, ich habe die Leute eingeladen. Und von all diesen Menschen, die ich eingeladen habe, ist nicht jemand gekommen. Ich bin total entmutigt. Man sieht plötzlich die Unmöglichkeit. Vielleicht kennen Sie das auch. Sie haben eingeladen für einen Alpha-Life-Kurs oder was weiß ich wo. Und Sie haben einfach gemerkt, es passiert nichts. Es passiert in Ihrem Umfeld so wenig. Wann hat sich zum letzten Mal in Ihrem Umfeld ein Mensch für Jesus entschieden? Und wir sehen plötzlich unsere Unmöglichkeiten. Oder manchmal schauen wir Gemeinde an. Also, Cyril, ich will eure Gemeinde jetzt überhaupt nicht angreifen. Aber manchmal schauen wir unsere Gemeinden an. Und dann sehen wir so die vielen Randleute. Kennen Sie die? Und unter denen leidet wirklich die Leitung, die voran gehen wollen. Oder das sind die, die am Sonntag gerade noch in den Gottesdienst kommen. Aber während der Woche sieht man sie nicht. Mitarbeit ist eigentlich Fehlanzeige. Dass sie sich für Jesus einsetzen, ist Fehlanzeige. Sie kommen vielleicht jeden Sonntag in den Gottesdienst, aber sonst nicht. Und man ist da in der Leitung, ich kann es ihnen wirklich sagen, und man denkt, Mensch, was könnte eigentlich passieren, wenn die Leute mehr würden vorangehen? Und dann ist man gemeint, 150 Leute vielleicht, ich weiß nicht genau, 160 Leute, ist ja wirklich noch nicht so gross. Und man hat Krach wegen Hafenkäse. Oder man streitet miteinander und ich denke als Evangelist, manchmal ist das ja furchtbar. Die Menschen gehen draußen verloren und wir haben Krach wegen irgendwelchem Hafenkäse, der wirklich nicht drauf ankommt. Und man sieht die Unmöglichkeiten. Fühlen Sie sich ruhig jetzt ein bisschen angegriffen von mir. Ich finde es richtig, wenn Sie damit Konflikt auslösen. Ich finde das manchmal wirklich extrem schwierig. Oder man schaut die Gemeinde an. Gut, sie haben jetzt wirklich ein wunderschönes Gebäude. Hätte noch besser gestimmt in der Industriestrasse 3, wenn ich das gesagt hätte. Oder dann sieht man die Gemeinde und es ist alles so ein bisschen hemdärmelig. Ich mag mich erinnern, vor 30 Jahren, als ich da war. Oder so einen schönen Worship haben wir nicht gehabt. Da haben wir schauen, wie ist gesungen worden. Und dann ist mit Trompeten und ich weiss nicht was, auch das, was wir gerade hatten, ist möglich gewesen. Übrigens, Claudia hat dann so mit 13 angefangen Klavier spielen und sie war damals das absolute Highlight gewesen. Also, das mag ich mich wirklich erinnern. Mit 13. Oder, und dann sieht man die Unmöglichkeit und man vergleicht sich so mit dem Megachurch, vielleicht, ich muss aufpassen, aber mit Prisma. Und dann, wow, wenn wir so wären wie im Prisma, das sieht super aus. Oder man vergleicht sich mit GVC oder mit ICF oder ich weiß nicht was. Man sieht Unmöglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es wächst eine neue Generation an. Man gibt einen unterschiedlichen Namen, aber ein Name ist Digital Natives. Und die haben eine unglaubliche Fähigkeit. Die können nämlich 4 oder 5 Sachen miteinander machen. Oder meine Generation, ich habe das nicht, als Mann. Ich kann vielleicht, wenn es gut geht, gerade etwas machen. Und meine Frau kann vielleicht 2 Sachen parallel machen. Aber die können 4 oder 5 Sachen machen. Also, sie sitzen am Smartphone, spielen das Game, sie hören Musik, sie machen, ich weiß nicht, was noch alles. Und das ist unglaublich, was sie alles können. Aber sie haben einen Nachteil. Sie finden alles furchtbar schnell langweilig. Oder ich mag mich erinnern, vor 15 Jahren, wo meine Kinder so Teenager waren, und das war Steinzeitalter im Internet. Dann haben die von der Schule können heimkommen und haben können sagen, also heute ist in der Schule derart langweilig gewesen, wir haben nichts gelernt. Oder die haben vom Gottesdienst können heimkommen und dann können sagen, das ist so ein stinklangweiliger Gottesdienst gewesen, ich habe nichts von der Predigt verstanden. Man kann nicht mehr böse sein, ich konnte es irgendwo verstehen. Das ist ganz schwierig. Und das sind ja noch Kinder in einem christlichen Elternhaus, irgendwie christlich sozialisiert. Jetzt überlegen Sie mal, wie wollen wir diese Menschen für Jesus gewinnen, wenn sie aus der Welt kommen. Oder vielleicht können wir sie ja noch gewinnen durch ein super cooles Event, live on stage oder ich weiß nicht was. Aber jetzt versuchen Sie mal zu Jüngern zu machen. Es muss man mit der Bibel arbeiten. Gut, es gibt Bibel-Apps. Macht schon ein bisschen leichter. Aber es ist gleich nicht so ganz einfach. Ist jetzt der Römerbrief im Neuen oder im Alten Testament? Und dann ist einfach nicht alles cool in der Gemeinde. Es ist auch manchmal ein bisschen zäh und ein bisschen schwierig. Und jetzt überlegen Sie mal, wie wollen wir diese Menschen zu Jüngern machen? Vielleicht sehen Sie es ja bei Ihnen ganz an einem anderen Ort. Wie wollen wir Menschen zu Jüngern machen? Sind Sie entmutigt? Wenn ja, dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Jetzt müssen Sie total entmutigt sein und wirklich sagen, jawohl, das ist ganz schlimm, wir haben ein super Gebäude, aber eigentlich können wir den Freitag nicht wirklich erreichen. Sind Sie entmutigt? Wäre super. Und damit komme ich nämlich jetzt zum zweiten Punkt. Der ist wichtig. In dieser Situation müssen wir ganz neu Gottes Möglichkeiten entdecken. Jesus sagt nämlich, bei den Menschen ist es unmöglich. Haben Sie es mitbekommen? Jesus sagt nicht, bei den Menschen ist es fast unmöglich. So denken wir nämlich manchmal. Wir denken manchmal, ja, es ist schon unglaublich schwierig. Aber ein bisschen möglich ist es ja schon noch. Weil hin und wieder entscheidet sich ja ein Mensch für Jesus. Hin und wieder lässt sich jemand taufen, hin und wieder kommt ja jemand Neues in die Gemeinde rein. Also ein ganzes bisschen Möglichkeiten haben wir da schon noch in unserer Kirche. Nein, sagt Jesus. Er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Das war vor 2000 Jahren so. Das ist heute so. Das hat sich überhaupt nicht verändert. Aber dann fährt Jesus weiter und sagt, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wisst ihr, was mich am Missionsbefehl immer wieder fasziniert? Jesus steigt ein und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Drum geht. Und dann schließt er den Missionsbefehl und sagt, schaut, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ist doch gewaltig, oder? Und ich will Ihnen mal vor Augen malen, was das bedeutet. Jesus hat zum Beispiel alle Gewalt, um den Menschen durch den Heiligen Geist Sündenerkenntnis zu schenken. Wenn Sie ein bisschen evangelistisch tätig sind, dann wissen Sie ganz genau, die Leute haben heute keine Sündenerkenntnis mehr. Haben Sie sicher schon mal gemerkt, man versucht den Menschen von Sünden zu reden, man versucht ihnen irgendwie zu zeigen, dass sie Vergebung brauchen, dass sie Jesus nötig haben. Und es prallt alles einfach ab. Aber jetzt hat Jesus gesagt, wenn der Heilige Geist auf die Welt kommt, wird er der Welt die Augen auftun über ihre Sünde. Nicht der Gläubigen, sondern der Welt, also der Ungläubigen. Und das ist wunderbar. Wenn das passiert, wenn Jesus das in unserem Leben wirkt, dass er den Menschen Sündenkenntnis schenkt, dann kann passieren, was ich in der Veranstaltung erlebt habe. Ich habe predigt und das passiert ja ab und zu. Plötzlich merke ich, in der zweiten oder drittvordersten Reihe fängt ein junger Mann an zu riechen. Der Gemeindeleiter war wirklich fit. Er hat das beobachtet, geht auf ihn zu, nimmt ihn raus, in einen anderen Raum, erklärt ihm das Evangelium. Der entscheidet sich für Jesus. Und bevor der Abend fertig war, ist er zurückgekehrt als ein bekennender, entschiedener Christ. Wir konnten nur staunen. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wieder Jesus hat alle Gewalt, um den Menschen sich selber als Gekreuzigter vor Augen zu malen. Das ist das nächste Problem. Die Leute verstehen nicht, warum Jesus am Kreuz hat müssen sterben. Gehen Sie mal in eine Freitag auf die Straße. Fragen Sie mal, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Dann sagen Ihnen, ja, die Römer haben ihn ans Kreuz genagelt. Oder Sie sagen irgendetwas Ähnliches. Er hat versagt. Vielleicht sagen Sie noch, fromme Floskel, er ist für die Sünde gestorben. Und dann bohren Sie mal ein bisschen und dann merken Sie, er hat es nicht verstanden. Übrigens, das Kreuz kann man auch nicht verstehen. Es ist eigentlich irrational. Da stirbt einer am Kreuz, damit wir Vergebung von der Sünde bekommen. Ich meine, wenn wir uns das überlegen, das ist so etwas von hirnrissig. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, wenn der Heilige Geist kommt, wird er Zeugnis von mir abgeben. Jesus sagt, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Und dann verstehen es Menschen plötzlich. Wenn der katholische Gebiet ruft zur Entscheidung, eine Frau bleibt zurück, ich setze mich zu ihr her. Und dann sagt sie, typisch katholisch sagt sie, heute Abend habe ich zum ersten Mal verstanden, warum Jesus am Kreuz hat müssen sterben. Wenn ich bis jetzt darüber nachgedacht habe, dann bin ich manchmal so richtig wütig über Gott Vater. Wie kann Gott Vater seinen Sohn so sterben lassen? Manchmal bin ich auch traurig, manchmal habe ich sogar brüllt. Warum muss Jesus auf eine so eine brutale Art und Weise an diesem Kreuz sterben? Heute Abend habe ich zum allerersten Mal verstanden, er ist ja für mich gestorben, für meine Sünden. Dann hat sie sich für Jesus entschieden, Jesus ihre Sünden bekannt, hat Jesus in ihr Leben aufgenommen. Nachdem wir betet haben, sagt sie, und jetzt bin ich nicht mehr wütig, ich bin nicht mehr traurig, sondern ich freue mich, weil Jesus ist ja für meine Sünden gestorben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Weiter, Jesus hat alle Gewalt, um ein ganzes Gebiet für das Evangelium zu öffnen. Wenn Sie das Neue Testament mal genau lesen, die Apostelgeschichte, dann merken Sie, nicht jedes Gebiet ist gleich offen für das Evangelium. Zum Beispiel ist der Paulus, 2. Korintherbrief, Kapitel 2, er ist auf Troas gegangen und er hat dort eine offene Tür gefunden. Der gleiche Paulus geht auf Athen und findet eine verschlossene Tür. Aber Jesus hat alle Gewalt, um ein ganzes Gebiet für das Evangelium zu öffnen. Und jetzt bitte ich Sie, träumen Sie mal ein bisschen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Jesus würde Ephratika und die Gegend für das Evangelium öffnen. Ich sage nicht, dass es tut, aber er hat alle Gewalt dazu. Weiter, Jesus hat alle Gewalt, um ein einzelnes Menschenherz für ihn zu öffnen, so wie bei der Purpurhändlerin Lydia. Da heisst es so schön, der Herr hat ihr Herz geöffnet und dann hat sie sorgfältig gelost, was der Paulus predigt hat und dann hat sie sich bekehrt. Jesus hat alle Gewalt, er kann das Herz von ihren Kindern, von ihren Eltern, von ihren Freunden, von ihren Bekannten, von ihren Verwandten, er kann es für Jesus öffnen. Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus hat alle Gewalt, um Menschen im richtigen Augenblick an den richtigen Ort zu führen und mit den richtigen Menschen zusammenzubringen. Es war eine Verkündigungsevangelisation, Sonntagmorgen. Ein junger Mann bleibt, ein Mann mit den 40 bleibt zurück, nicht jung, etwa mit den 40. Ja, relativ jung. Für mich jung. Er bleibt zurück. Ich setze mich zu ihm her und dann sagt er, dann erzählt er aus seinem Leben. Und zwar erzählt er, dass er ein Mörder war, hat ein Menschenleben auf dem Gewissen gehabt, ist deswegen auch im Gefängnis gewesen. Und in den letzten 20 Jahren ist ihm Jesus immer wieder nachgegangen. Und zwar ist er immer wieder überzeugten Christen begegnet, die ihm da und dort einfach etwas gesagt haben. Und dann ist die Evangelisationswoche gekommen und er ist von einer Frau eingeladen worden, in die Gemeinde zu gehen. Interessant ist, die Frau hat nicht zur Gemeinde gehört. Und sie hat nichts gewusst von dieser Verkündigungsevangelisation. Sie hat einfach gesagt, los, geh mal in die Gemeinde, die könnte dir vielleicht helfen. Und dann ist der Sonntagmorgen gekommen. Er ist spazieren, eigentlich hat er nicht in Gottesdienst wollen. Er war mit seinem Hund unterwegs gewesen. Und dann etwa eine Stunde vor Beginn von dem Gottesdienst ist er ganz nah von dem Gemeindehaus gewesen. Und dann kommt er ein intensiver Impuls über. Er soll doch in Gottesdienst gehen. Er geht in Gottesdienst, gehört das Evangelium, bleibt zurück und macht einen Schritt zu Jesus. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Schauen Sie, wenn man neu damit rechnet, dann werden wir erleben, was Jesus da gesagt hat. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und damit komme ich zum dritten. Was ist unsere Verantwortung? Was ist jetzt Ihre und meine Verantwortung? Sind Sie bei mir? Jetzt Herz weit auftun. Unsere Verantwortung ist, dass wir unser Leben, so weit wir es abschätzen können, Jesus vorbehaltlos ausliefern. Dass wir den Platz ausfüllen, den Gott für uns parat hat, dass wir die Aufgabe tun, die Gott uns befähigt hat und dass wir mit den grenzenlosen Möglichkeiten von Gott rechnen. Und ich sage Ihnen, wenn Sie diese vier Bedingungen erfüllen, dann wird Jesus Sie brauchen. Und zwar völlig unabhängig, ob Sie begabt sind oder ob Sie nicht begabt sind. Natürlich kann Jesus begabte Menschen brauchen. Aber soll ich Ihnen ein Geheimnis sagen? In vielen Fällen braucht er eben gerade die nicht Begabten. Die Bibel sagt, was töricht ist von der Welt. Was gering ist von der Welt. Was verachtet ist von der Welt. Genau das hat Gott der Welt. Und Sie müssen mal die Bibel lesen. Und dann finden Sie ganz viele Beispiele von Männern und Frauen, die nichts Spezielles gewesen sind. Aber Gott hat sie gebraucht und hat sie wirklich zum Segen gesetzt. Ich sage Ihnen ein paar Beispiele. Der Amos. Ein Spur und Hirt in Tekoa. Hat am hintersten Zipfel von der Welt gelebt. Als würde sie dort, wo Tass und Füchse sich wirklich gut Nacht sagen. Predigen hat er nie gelernt. Höchstens stottern. Aber Gott beruft ihn, er wird Prophet, stellt sich auf die Trümmer vom Reichsheiligtum, sind Betel, Prediger und Gott braucht ihn. Oder ich denke an Moses, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber der Moses war wirklich ein obermühsamer Typ gewesen. Er hat 2/3 von seinem Leben einfach vertan. 2/3. 80 Jahre, zum Glück hat er nochmals 40 Jahre gelebt. Aber er hat 80 Jahre vertan und ich kann mir vorstellen, dass der Moses wirklich verzweifelt ist. Dass er manchmal gedacht hat, was habe ich in diesen 80 Jahren verblöterlet? Gott kann so jemanden wie mich sicher nicht brauchen. Und Gott beruft ihn und er wird der Führer von einem Sklavenvolk und er führt Israel aus der Sklaverei in Ägypten raus. Wenn ich es so anschaue heute Morgen, die Jungen sind in der Jungschar. Sind mehrheitlich ältere Leute da. Oder viele. Nein, nicht mehrheitlich, aber ja, doch, etliche. Und das Problem der Eltern, jetzt spreche ich sie ja, eher von den Eltern, ist ja, dass sie seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Weg sind mit Jesus. Oder? Und wenn sie zurückschauen, ich spüre das an meinem eigenen Leben, dann merke ich immer wieder, dass es Zeiten gibt, wo ich verblödet habe. Dann denke ich mir, wenn ich nur noch mal 40 Jahre zurück könnte, ich würde wahrscheinlich noch konsequenter das machen. Und das ist ein riesen Problem. Und dann ist man so entmutigend manchmal. Und man denkt, Mensch, und jetzt bin ich schon 60, 70, 75, 80, oder? Und, boah. Jetzt möchte ich wirklich die Eltern anschauen und sie ihnen das sagen, genau sie kann Gott brauchen. Wie der Moses. Die letzten 40 Jahre von Moses sind die entscheidenden Jahre von seinem ganzen Leben. Ich kann ihnen sagen, sie werden vielleicht, wenn sie 70 sind, sicher nicht mehr 40 Jahre leben. Aber die letzten Jahre von ihrem Leben können die entscheidenden Jahre sein. Können die wichtigsten Jahre sein von ihrem Leben. Ich lese jetzt gerade im Moment das Buch vom Otto Ricker über, ist eine Doktorarbeit von ihm über Erweckung. Und er hat die Doktorarbeit gemacht, als er so knapp 30 war. 30 Jahre später, er war 60, hat er in seiner eigenen Kirche Erweckung erlebt. 30 Jahre später, nachdem er die Doktorarbeit gemacht hat. Also im Alter, wo man schon das Gefühl hat, die Zeit ist eigentlich vorbei. Das ist unglaublich. Also das würde ich den Eltern sagen. Oder die Jeremia. Oder als er berufen worden ist, hat er gesagt, er ist zu jung. Und dann sagt Gott zu ihm, nein, sag nicht, du bist zu jung. Genau dich will ich brauchen. Ich will mein Wort in dein Maul hineinlegen. Genau dich will ich brauchen. Ja, jetzt haben sie gedacht, ich habe auch noch ein paar Teenager vor mir. Das müssen sie dann einfach sagen. Ich sage es jetzt gleich. Oder Teenager haben ja oft das Problem, dass sie sagen, ja, kann Gott mich überhaupt brauchen? Oder das könnte die Jungscherle sagen. Kann Gott mich überhaupt brauchen? Ich meine, die Erwachsenen nehmen mich ja gar nicht so ernst. Das ist immer ein das Problem, wenn man so Teenager und Jugendliche ist, man nimmt sie gar nicht so ernst. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, nimmt Gott mich dann überhaupt ernst? Ja, Gott nimmt sie total ernst. Es gibt auf dieser Welt immer wieder Erweckungsgebiete, wo sehr viele Junge zum Glauben kommen. Und die Werkzeuge sind junge Leute. Seit 18, 19, 20-Jährige, die einfach mutig vorangehen, was das Evangelium verkündigen, ihren Gleichaltrigen. Und Menschen kommen zum Glauben an Jesus, müssen wir wirklich gerade sagen. Also wenn sie jung sind, das ist eine riesen Chance. Eine riesen Chance. Und ich denke an Petrus. Ich meine, der Petrus war ja ein furchtbar netter Kerl. Wirklich ein Lieber. Also mit dem kommt man schon irgendwie aus. Aber er war auch schwierig mit seinem flatterhaften Temperament. Mal hoch, mal tief, mal links, mal rechts. Und jetzt sagen sie, bitte nicht, mit Pfingsten hat sich das total verändert. Das ist nicht wahr. Natürlich, durch Pfingsten hat der Heilige Geist bekommen, hat sich noch das eine oder das andere schon verändert. Aber soll ich Ihnen sagen, er war immer noch schwierig. Wenn Sie es nicht glauben, lesen Sie den Galaterbrief. Paulus muss ihn ermahnen, genau typisch, was da der Petrus macht. Er heuchelt, so flatterhaft. Plötzlich hat er wieder Schiss. Und ich kann mir vorstellen, dass der Petrus manchmal an sich selber verzweifelt ist, weil er einfach den Eindruck hatte, kann Gott so jemanden wie mich brauchen. Wir haben ja gerne so die Straight-Away-Leute und die, die vorangehen. Und jetzt ist der so flatterhaft. Und Jesus beruft ihn und er wird eine Säule in der Urgemeinde in Jerusalem und darüber aus. Also werde ich all denen sagen, die so ein bisschen ja, flatterhaft sind, das müssen sie, darf Jesus sie schon noch ein bisschen verändern, aber verstehen Sie, Jesus kann und will sie brauchen. Er kann sie brauchen. Oder ich denke an Paulus. Paulus ist ja ein Teil von seinem Leben wirklich sehr schwach gewesen. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, schreibt er von einem Pfahl im Fleisch, den er hat. Sie haben die Stelle vielleicht auch schon mal gelesen. Die Auslegen tun sich ein bisschen schwer. Was ist das für ein Pfahl? Manche sagen, das ist ein Kranken, das Augenleiden, ein Hüftleiden. Manche sagen, er hat vielleicht psychische Probleme. Es gibt Passagen in den Briefen von Paulus, wo man den Eindruck hat, der Paulus weiß, was Depressionen sind. Vielleicht war es Depression. Ich glaube, je länger ich Christ bin, es ist etwas anderes. Und zwar war es Leiden um Jesu Willen. Und das berichtet er gerade im Kapitel vorher, 2. Korinther 11. Müssen Sie daheim mal lesen. Was der Paulus dort alles erlebt, müssen Sie wirklich auf sich einwirken lassen. Und sich überlegen, wie sieht das Leben von Paulus aus? Er ist 5-mal ausgepeitscht worden. Er ist 3-mal mit Stöcken geschlagen worden. Er ist gesteinigt worden. Er hat Schiffbruch erlebt. Er hat Hunger gehabt, Durst gehabt. Und wenn Sie das anschauen, müssen Sie sagen, er ist psychisch und physisch ein Wrack gewesen. Er ist missbraucht worden, er ist misshandelt worden. Und der Paulus merkt das auch. Er merkt, mir fehlt eigentlich Kraft. Und was macht er? Er bittet Jesus 3-mal, nimm mir den Pfahl weg. Und nach dem 3. Mal sagt Jesus, nein, mache ich nicht. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Wörtlich sagt er eigentlich, meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt der Paulus in den nächsten Satz, darum rühme ich mich am meisten über meine Schwachheit. Weil wenn ich schwach bin, bin ich stark. Paulus meint, nicht, ich bin schwach und dann kommt irgendwie so übernatürliche Kraft über mich und dann bin ich plötzlich stark. Sondern genau dann, wenn ich schwach bin, wenn ich nicht mehr mag, wenn ich den Eindruck habe, boah, was mache ich noch? Dann bin ich stark, weil Jesus durch mich wirken kann. Die Eltern unter Ihnen mögen sich erinnern, Wetzikon, Jakob Winzeler. Er hat Krebs gehabt in den letzten 10 Jahren von seinem Dienst. Und der Krebs war ziemlich aggressiv. Er war oft im Spital, Operation, dann in Kur, dann hat er etwas geschafft, dann ist er in die Ferien, dann ist der Krebs wieder ausgebrochen. Ich war damals Pastor da. Und es war eine Phase, in der ich bereits nur noch 50% geschafft habe, weil ich 50% unterwegs war als Evangelist. Und ich habe zu meiner Frau manchmal gesagt, der Jakob Winzeler in seinen 100% schafft mehr, er schafft weniger als ich, in meinen 100%. Also ich schaffe da 50% mehr als Jakob Winzer in seinen 100%. Jetzt ist es durchgekommen. Verständlich. Und so kann ich sagen, stimmt. Ich habe natürlich viel mehr gekrampft. Aber wisst ihr, was Jakob Winzer erlebt hat? Ein geistlicher Aufbruch, und zwar einen grossen. Die Gemeinde hat so 160, 170 Leute gehabt, damals 180 vielleicht mal, und ist in den letzten 10 Jahren auf 500 bis 600 Leute gewachsen. Das hat er vorher nie erlebt. Und wenn man heute zurückschaut, muss man sagen, nicht wegen, nicht trotz dem Jakob Winzler, sondern wegen dem Jakob Winzler. Er war mit dem Werkzeug. Das haben wir da nicht erlebt. Wir haben einen kleinen Aufbruch gehabt, aber sehr schmal. Die Schwachheit ist kein Problem. Also ich denke an Billy Graham 1993, erste Pro-Christ-Veranstaltung. Sie können im Internet das mal schauen. Der erste Abend, finden Sie den ersten Abend von dort? Er hat Parkinson ähnliche Krankheit gehabt und als er in Deutschland war, ist das speziell ausgebrochen. Man sieht das auch. Er konnte predigen, aber nach der Predigt ist er hier nicht mehr vom Podium oben runtergekommen. Seine Predigt ist gelinde gesagt furchtbar schwach gewesen. In seiner ersten Predigt stellt er sich das erste Mal vor, so 5 bis 10 Minuten, und er redet unter anderem von den Hunden und von den Katzen und weiss ich was, was er hat. Und die Predigt ist wirklich ganz schrecklich. Und die anderen sind nicht viel besser gewesen. Ich bin kurz darauf in Jena gewesen, in einer Gemeinde, wo die Evangelisation durchgeführt hat. Und Studenten und Studentinnen haben mir gesagt, wir haben die Mitstudierenden nicht gewagt, zum Billy Graham einzuladen, weil es einfach so peinlich war. Aber es war erstaunlich, was passiert ist. Es sind unglaublich viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Der Ulrich Barzani, der ja nachher der Pro-Christ-Redner geworden ist, ist dort dabei gewesen. Er schreibt in seiner Autobiografie, ich habe selten erlebt, dass die Kraft Gottes in der Schwachheit so mächtig ist, wie damals in Billy Graham. Das kann man nicht erklären. Und da möchte ich all die jetzt ansprechen, die vielleicht schwach sind. Sind gesundheitlich angeschlagen, vielleicht krank, psychisch angeschlagen. Ihnen fehlen wirklich Kräfte. Hören Sie, das ist kein Problem für Jesus. Er kann und er will sie wirklich brauchen. Was ist die Bedingung? Sie müssen sich Jesus vorbehaltlos ausliefern. Sie müssen den Platz ausfüllen, wo Gott für sie bereit hat. Sie müssen die Aufgabe tun, wo Gott sie begabt hat. Und sie müssen mit den grenzenlosen Möglichkeiten von Jesus rechnen. Vielleicht denken Sie jetzt, wenn das wahr ist, dann müsste ich in meinem Leben eine Kurskorrektur machen. Ja, es ist wahr. Wenn Sie jetzt angesprochen sind, dann möchte ich Ihnen Mut machen. Machen Sie eine Kurskorrektur. Vielleicht sagen Sie, wenn das wahr ist, dann müsste ich mein Leben Jesus ganz neu ausliefern. Ich müsste ganz neu Jesus auf den Thron von meinem Leben lassen, an erster Stelle. Vielleicht sagen Sie, wenn das wahr ist, dann müsste ich Jesus ganz, ganz neu fragen, was ist eigentlich der Platz für mein Leben, auch da in der Gemeinde? Was ist meine Aufgabe? Wo hat Gott mich begabt? Wo hat Gott mich befähigt? Das müssen Sie vielleicht Jesus ganz neu fragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass eine Reihe von Ihnen müssen sagen, wenn das wahr ist, müsste ich Buße tun. Und zwar darüber, dass ich immer nur die Unmöglichkeiten von Jesus gesehen habe. Aber nicht die grenzenlosen Möglichkeiten von ihm. Dass ich immer nur das sehe, was nicht möglich ist. Wenn das Ihre Situation ist, dann möchte ich Sie ermutigen, machen Sie das. Machen Sie es jetzt in dem Gottesdienst. Und ich möchte Sie ermutigen, machen Sie es nicht allein. Wir werden einen Worship haben. Und da ist die Gefahr jetzt ganz gross, dass Sie sagen, okay, der Worship nützt sich aus, ich bete für Jesus. Ich mache das bewusst und sage ihm das, was mich heute angesprochen hat. Das Problem ist, wenn Sie es allein machen, dass es mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht zum Weg wird. Das ist immer ein bisschen das Problem, weil das, was ich Ihnen heute gesagt habe, ist wirklich herausfordernd. Und die Gefahr ist einfach gross, dass schon nachher Sie reden miteinander, dann Sie Predigt schon längstens vergessen. Und dann kommt der Alltag und dann wird alles wieder überdeckt und Sie wissen am nächsten Donnerstag nichts mehr. Von dem, was Ihnen jetzt in dem Moment Jesus vielleicht gesagt hat. Und darum möchte ich Sie ermutigen, während dem Worship wird ja hinten am Kreuz werden wieder zwei Personen sein. Die sind da für Sie, um für Sie zu beten. Vielleicht auch mit Ihnen zu reden, ist vielleicht auch nötig, dass Sie darüber reden müssen, über das, wo Kurskorrektur nötig wäre. Aber vor allem dann auch zu beten und das einfach festzumachen, wo Sie merken, da ist es nötig, damit Gott wirklich in und durch mich in einer besonderen Weise wirken kann. Ich lasse sie auch ein. Ich habe jetzt nicht evangelisiert, aber vielleicht hat es Leute unter uns, die sagen, ich habe mich noch gar nicht für Jesus entschieden. Ich weiss zwar alles, ich weiss, um was es geht. Ich bin schon, weiss ich wo, in einem Kurs oder Alpha Life. Aber ich habe mich noch nie wirklich für Jesus entschieden. Was hindert Sie, das heute zu tun? Gehen Sie auch hindern. Die zwei haben gerne Zeit, reden mit Ihnen. Sie können auch mit Ihnen in einen anderen Raum gehen, je nachdem, wenn Sie ein bisschen mehr Raum brauchen, Ruhe brauchen. Aber bringen Sie Sachen zum Ausdruck. Jesus hat alle Gewalt. Er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich, auch in Ephrätiken. Und auch in Ihrem ganz persönlichen Leben. Ich würde gerne für Sie beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die wunderbare Zusage. Und ich danke dir vor allem, weil sie wahr ist, weil du unendlich allmächtig, ewig und gross bist. Herr, das liegt ja nicht an uns. Wir sind ja, was sind wir? Nichts. Sandkörnchen oder noch weniger. Aber ich danke dir, dass du dich entschieden hast, du willst in und durch uns wirken. Und ich danke dir, dass du jedem von uns wirklich Gaben geschenkt hast. Und damit auch Aufgaben. Und so möchte ich dich jetzt einfach bitten, dass du während dem Worship nochmal zu uns redest. Auch vielleicht nochmal durch Lieder. Aber wenn du jetzt schon geredet hast, dann bitte ich dich, dass Menschen einfach auch Mut haben, einfach sich neu auf dich auszurichten und ganz neu mit deinen unendlichen Möglichkeiten zu rechnen. Wenn Menschen da sind, die sich noch nicht für dich entschieden haben, gib ihnen auch Mut, das einfach mit dir mal festzumachen. Ein für alle Mal. So danke ich dir jetzt weiter für den Gottesdienst. Danke, dass du weiter da bist und ja, dass du weiter zu uns redest. Amen.